Überblick. Der Podcast zu Themen rund um Supervision und Beratung. Von und mit Tina Heidmann und Henning Schnieder.
Guten Morgen, Tina.
Hallo, Henning.
Wir wollen uns heute mit traumasensibler Supervision beschäftigen. Mhm. Und ich würde dir gerne vorab eine kleine Reflexionsfrage stellen, beziehungsweise zwei. Ist das in Ordnung für dich?
Sage ich dir nach der Frage.
Ja, genau. Wir haben es ja nicht abgesprochen. Tina, wenn du dir einmal vorstellen würdest, dass du selbst traumatisiert bist, welche Reaktion, Worte und welches Verhalten würdest du dir von deinem Umfeld wünschen?
Also das finde ich, oh Gott, wo soll ich da anfangen? Weil ich frage mich gerade, kann ich mir das überhaupt vorstellen, traumatisiert zu sein? Ein bisschen was weiß ich auf der Theorieebene auf jeden Fall über Trauma. Und ich weiß etwas über Trigger und ich kann mir vorstellen, dass ich dann in bestimmten Situationen auf Dinge, die für andere völlig normal sind, reagiere mit einer vielleicht Panikreaktion oder mit irgendeiner Form von Reaktion, die für andere nicht situationsangemessen ist. Und was erwarte ich in so einer Situation dann von meinem Umfeld? Also erstmal vielleicht, dass mir eine sichere Umgebung zur Verfügung gestellt wird. Vielleicht jemand, wenn ich nicht mehr steuerungsfähig wäre in der Situation, dass es jemand übernimmt und mich rausholt aus dem Moment, aus der Situation und mir das Gefühl gibt, vielleicht, dass das ist schon okay. Ich bin schon okay. Sowas. Aber ich weiß auch gleichzeitig, dass es eine unglaublich hohe Erwartung ist oder ein Wunsch, weil, also kann man erwarten, dass alle Menschen aus dem Umfeld sich gut genug auskennen und es immer identifizieren können. Also diese Form der Verantwortungsübernahme in dem Moment halte ich auch für eine große Herausforderung. Und das macht auch was mit der Beziehungsdynamik, glaube ich. Ja, wenn einer dann so eine beschützende Rolle vielleicht einnehmen muss für jemand anderen. Also jetzt so auf die Schnelle geantwortet, ich glaube, ich müsste dann noch viel, viel länger drüber nachdenken und noch viel intensiver mich mit auseinandersetzen. Also was eine adäquate Reaktion wäre. Und das war jetzt ganz spontan geantwortet auf deine Frage. Mhm.
Okay, und wenn du eine professionelle Helferin wärst, die mit traumatisierten Menschen arbeitet, was würdest du von deiner Supervisorin, deinem Supervisor erwarten in Fallbesprechung?
Also, dass sie sich damit auskennen, das würde ich erwarten. Dass die wissen, was das bedeutet, mit Menschen zu arbeiten, die ja Traumareaktionen, also Traumafolgestörungen haben und dann darauf entsprechend reagieren, so dass die dann, wenn ich die Helferin bin, dass sie dann verstehen können, an welchen Stellen es für mich zu viel wird, wo es für mich anstrengend wird, wo ich mich auch vielleicht überfordert fühle oder wo ich auch vielleicht Schuldgefühle habe, weil ich merke im Nachhinein, ich habe da nicht so reagiert, wie die Person es gebraucht hätte. Ja, also ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass mir als professionelle Helferin ganz viele diffuse Gefühle wahrscheinlich Kopfschmerzen machen könnten, die ich entwickle im Umgang mit Personen, die traumatisiert sind. Und ich glaube, ich möchte dann auch einen Ort haben, wo die besprechbar sind.
Aha, okay. Okay. Eine letzte Frage. Ich habe gerade zwei Fragen. Ich habe drei Fragen für dich. Was kannst du gut?
Was kann ich gut?
Aber sag mal so drei, vier Sachen, die du gut kannst.
Oh Gott, Henning. Ich kann gut aufräumen. Das sagt mein Kind auch immer. Ich glaube, ich kann ganz gut strukturieren. Das passt auch zu Aufräumen. Ich kann, oh Gott, was kann ich noch? Warum fragst du mich das?
Sag ich später.
Mann, was kann ich noch? Ich finde das total schwer zu beantworten. Also mir fallen dann halt so Dinge ein. Also ich kann zum Beispiel ganz gut aus wenig Dingen, die noch im Vorratsschrank und im Kühlschrank sind, noch ein überraschendes und sehr schmackhaftes Gericht zaubern, was nicht nach Rezept gekocht ist. Das kann ich. Ich kann über mich selber lachen und...
Das waren schon vier, du darfst gerne noch weitermachen.
Nein, ich höre auf.
Okay, dann danke dir erstmal.
Ja, Henning. Jetzt möchte ich das von dir auch wissen, nicht immer nur in Einrichtung. Ja, was ist denn bei dir?
Was ich gut kann?
Ja.
Du hast ja sozusagen geschickt den privaten Bereich genommen. Ich dachte, ich hätte dazu gesagt, was als Supervisorin im privaten
Ja,
Bereich.
du hast mich ja nicht als Supervisorin gefragt, du hast gefragt, was kannst du
Ja,
gut? Und du umfasst mich ja
genau.
als ganze Person.
Da hast du recht, genau. Also, was kann ich gut? Also ich glaube, ich bin witzig und humorvoll im privaten Bereich. Also ich kann gut Runden und Menschen unterhalten. Ich kann sehr gut alleine sein. Ich bin sehr gerne alleine und kann das auch sehr gut. Was gut. Ich wollte jetzt gerade sagen, kochen kann ich nicht, aber wir sind ja dabei,
Was man gut kann.
was ich bitte?
Ja, genau, was man gut kann, nicht was man nicht
Ja,
kann.
was ich gut kann. Ja. Ich kann auch sehr gut Binge-Watching machen, also Serien am Stück schauen. Und ich bin auch ich bin auch begeisterungsfähig, ja. Also ich kann mich auch an vielen kleinen Dingen, die mir irgendwie im Alltag begegnen, mich sehr erfreuen.
Ja, das waren auch vier. Gut. Danke.
Okay. Traumasensible Supervision. Wir haben uns. Oh, vorab ist noch eine Sache wichtig. Ich würde gerne eine Triggerwarnung an alle, die uns zuhören, vorweg schicken. Wir wollen heute über Trauma sprechen und dabei ist wichtig, gerade für Betroffene, dass allein das Sprechen darüber, Tina, du hast es schon erwähnt, ein sogenannter Trigger sein kann, also dass dadurch belastende Erinnerungen, Gefühle oder ähnliches hochkommen. Also wenn Sie Personen sind, die aktuell betroffen sind und nicht über ausreichend Stabilisierungstechniken für sich selbst verfügen, dann würde ich von dieser Folge erstmal abraten. Ja, das ist vorweg.
Wobei, ich möchte gerade zu Triggern noch was sagen, Henning, darf ich?
Ja.
Also mir ist wichtig nochmal zu sagen, dass Trigger ja alles sein können, ne? Also wenn ich es richtig verstanden habe, auch aus der Arbeit mit Menschen, die psychische Erkrankungen haben, und da waren viele dabei, die Traumafolgestörungen hatten, also für die waren es dann gar nicht immer diese Dinge, wo man eine Triggerwarnung vorweg schickt, sondern es war dann ein Geruch, ein Geräusch, eine Atmosphäre, die dann einen Trigger dargestellt haben,
Ja.
oder ein bestimmtes Kleidungsstück oder so. Und ja, ne, also das vielleicht nochmal vorweg, Trigger sind nicht nur das Sprechen über konkrete traumatisierende Erlebnisse oder dass es ein Trauma gibt, sondern Trigger sind total individuell.
Ja, exakt. Ja. Wenn gleich sozusagen viele nicht drauf kommen, dass das bloße Sprechen darüber ein
Ja, das
Triggerfaktor
stimmt.
ist, bewusst schiebe ich es vorweg. Ja. Okay, wir haben uns eine Gästin eingeladen. Sie ist von ihrer Grundqualifikation Lehrerin. Sie ist Traumapädagogin und traumapädagogische Fachberaterin, systemische Therapeutin, Systemaufstellerin und hat an der Universität Bremen, da muss ich gleich nochmal fragen, Supervision und Organisationsberatung studiert, ist aktuell tätig am Landesinstitut für Schule in Bremen für die Ausbildung von Referendarinnen, ist freiberufliche Supervisorin und Beraterin und dort auch unter anderem tätig für das Bremer Institut für Traumapädagogik. Herzlich willkommen, Monika Kaper.
Ja, hallo, ich grüße Sie beide.
Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo Frau Kaper. Sie haben uns ja gerade schon so ein bisschen zugehört, ja, für unsere Zuhörenden. Kurzen, knappen Worten. Wie definieren Sie für sich selbst Trauma?
In kurzen, knappen Worten, das ist ein schweres Lebensereignis, das einen Menschen aus der Bahn wirft. Also das Selbst- oder Weltverständnis wird völlig. Daran wird so gerüttelt, dass das so in sich zusammen kracht. Und es ist gar nicht so einfach und so leicht, ohne Hilfe das zu bewältigen. Es gelingt, kommt drauf an, was es für ein Ereignis ist, aber es ist häufig gar nicht so einfach.
Okay. Gibt es eine, würden Sie sagen, also gibt es einen Unterschied, also gibt es Ereignisse, bei denen es eher wahrscheinlich ist, dass ich beispielsweise eine Traumafolgestörung entwickle, oder ist das völlig subjektiv?
Also es ist schon sehr individuell. Es kommt immer darauf an, wie ist ein Mensch ausgestattet mit Ressourcen. Aber ich würde mal sagen, vielleicht ein Vergleich konkret. Ein Auto und schwerer Autounfall, der kann durchaus traumatisierend sein, aber das kriegt man eher in den Griff als jahrelange sexueller Missbrauch. Zum Beispiel. Das ist deutlich schwieriger. Je jünger ein Mensch ist, desto schwieriger wird es einfach. Und dann müssen wir schon mit Traumafolgestörungen auch rechnen.
Ich würde gerne
Also
einmal ganz kurz, ne, weil dieser Begriff Trauma, Der wird ja teilweise wirklich sehr inflationär genutzt. Also Social Media, Jugendsprache, Studierende, also diese Begriffe fallen ja ständig. Auch das Wort Trigger, wir haben es jetzt schon mehrfach verwendet, ja. Das wird dann für so Kleinigkeiten verwendet, ne? Und deswegen glaube ich, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir wirklich zum Anfang nochmal sehr deutlich machen, was macht denn ein Trauma wirklich aus, ne? Und Sie haben jetzt gerade schon gesagt, ein lebensveränderndes Ereignis. Und ich glaube, der Punkt, der muss auf jeden Fall unterstrichen werden. Ja, also ich hatte auch es immer so verstanden, aber da können Sie mich gerne korrigieren, dass es Ereignisse sind, die sozusagen individuell von meinem Organismus, also von meinen Reaktionen auf der vielleicht auch unbewussten Ebene als lebensbedrohlich wahrgenommen werden. Also diese Ereignisse, die können zu Traumafolgestörungen führen, müssen aber nicht, ne? Das haben Sie gerade auch nochmal gesagt.
Ja, das ist richtig. Ist individuell, kommt drauf an. Mhm. Für mich gehört die ich denke, das ist auch in der Literatur oder Erforschung ganz klar, gehört die Todesangst immer dazu. Ich grenze es immer so ab zwischen einem schweren Lebensereignis und einem traumatischen Ereignis. Und beim Trauma ist die Todesangst auf jeden Fall mit dabei. Und dann verändert sich eben im Gehirn auch etwas, dann greift das Hirn auf diese Notfallreaktion zurück und dann können wir von einem Trauma sprechen.
Das wäre ja vor allem, kommt ja aus der Psychotraumatologie, ne? Die traumatische Zange, ich kann nicht kämpfen, ich kann nicht flüchten und fall genau in diesen evolutionären Mechanismus des Todstellreflexes, weil ich das ähnlich erlebe, so Tina, wie du es gerade gesagt hast, ja, dass der Begriff sehr inflationär benutzt wird und dann den Menschen, die tatsächlich, ich will schwer belastende Lebensereignisse ja nicht kleinreden, ja, aber die Folgen sozusagen einer tatsächlichen traumatischen Situationen sind ja dann tatsächlich nochmal anders. Ja, Sie haben vorhin schon gesagt, also Sie haben Risikofaktoren benannt, Frau Kraper. Sie haben gesagt, das Lebensalter und langanhaltende, immer wiederkehrende Traumatisierung, wie im familiären Bereich sexualisierte Gewalt. Was sind denn protektive Faktoren, also die mich da entweder davor schützen oder mir sozusagen auch bei der Bewältigung helfen können?
Naja, die Schützen können mich natürlich die Ressourcen, die ich so habe. Also zum einen, wie ist das Umfeld? Gibt es da Menschen, denen ich vertrauen kann, die auch meinetwegen, wenn was vorgefallen ist, gut damit umgehen können? Auch wie schnell ist die Reaktion im Umfeld? Und dann auch natürlich, wie ein Mensch von innen ausgestattet ist. Also was hat er schon erlebt, was er alles schon hingekriegt hat in seinem Leben, was hat ihn stark gemacht, worauf kann er zurückgreifen? Und jetzt spreche ich von den Ressourcen wirklich, die stark machen. Und je besser ein Mensch da ausgestattet ist, desto günstiger ist die Bewältigung einer traumatischen, stressreichen Situation.
Ich habe gerade schon ein Praxisbeispiel. Ich weiß nicht, ob dir das zu früh ist.
Ich wollte gerade euch beide danach fragen.
Ich habe schon eins. Also auch vor allem, wo das unterschiedlich beantwortet wurde, also wo eine unterschiedliche Reaktion war. Und ich denke da schon die ganze Zeit jetzt dran. Und was total interessant ist, weil dieses Beispiel auch in der Lehre letzte Woche irgendwie zufällig vorkam. Naja, also vielleicht einmal kurz zum Kontext, also amtliche Beratung ist das Setting und es ging um die Beantragung einer Erwerbsminderungsrente für eine Person mit einer schizoiden Erkrankung, also einer Erkrankung aus dem schizoiden Formenkreis. Und es war nicht ersichtlich für die Person, die jetzt da, also die Beraterin an der Stelle, dass da gerade eine wahnhafte Episode vorliegt. Der Mann war mit seiner Frau da und die wollten wirklich einfach nur besprechen, wie geht es jetzt weiter, was ist der nächste Schritt, was muss jetzt getan werden und so. Und irgendwas hat den dann hochgebracht und hat dazu geführt, dass er sie angegriffen hat. Er wollte die aus dem Fenster schmeißen, hatte sie am Hals und wollte sie aus dem Fenster schmeißen. Und das war natürlich laut und sie hat dann irgendwann um Hilfe geschrien und aus dem Nebenraum kam dann der Kollege und hat sich dann diesem Angreifer zugewendet. Und der hat dann auch von der Frau abgelassen, von der Beraterin, hat sich den Kollegen gepackt und hat den Kopf von ihm so unter den Arm genommen und immer wieder gegen den Schrank gedonnert. Das war die Szene, ne? Das ist aufgelöst worden, weil andere Kollegen zu Hilfe kamen. Sie hat dann irgendwie weiter gerufen. Das war ja auch alles sehr laut. Und dann wurde der auch abgeführt, wurde auch eingewiesen und so weiter. Und beide sind dann erstmal kurzzeitig in Behandlung. Und es gab dann für beide Kollegen auch so ein psychologisches Gespräch im Anschluss. Und der Kollege, der zu Hilfe kam, aber war auch wirklich schwer verletzt. Also der hatte dann Probleme mit der Wirbelsäule und so weiter. Und für den begann dann eine Wiedereingliederung aufgrund dieser langen Erkrankungszeit, die dann folgte. Und in dieser Zeit der Wiedereingliederung wurde deutlich, dass er langfristig nicht mehr arbeitsfähig ist. Also er war dann hinterher, also die Geschichte endet damit, dass er in die Erwerbsunfähigkeit gegangen ist. Die Kollegin aber nicht, die zuerst angegriffen wurde. Also, und er hat es immer so geschildert als, also er hat wirklich gedacht, er stirbt jetzt, er muss jetzt sterben. Und dieses Gefühl hatte sie nicht. Also sie wusste, das ist bedrohlich, es war auch alles schlimm, sie hat es überhaupt nicht runtergespielt, aber dieses Gefühl von, ich muss jetzt sterben, hatte sie nicht. Ja, und er ist dann langfristig erwerbsunfähig geworden.
Und genau das ist der Unterschied, der individuelle. Also offensichtlich war die Kollegin oder ist die Kollegin besser ausgestattet, sodass sie das besser integrieren konnte, wenn es bei ihr überhaupt zu einem Trauma geworden ist. Vielleicht war es für sie eine schwere Lebenssituation. Und wenn sie diese Todesangst nicht hatte, dann war es eine schwere berufliche Lebenssituation. Bei dem Kollegen hat es anders gewirkt. Das muss etwas mit den Ressourcen zu tun haben und vielleicht auch, wie schnell im Nachhinein die beiden auch versorgt worden sind.
Also was mir aufgefallen ist, ist einmal ist ja Mann und Frau. Ne? Also sie in der hilflosen Position ist auch total scheiße, aber für einen Mann, glaube ich, ist es nochmal ein Unterschied, in der hilflosen Position zu sein. Weiß ich nicht, ist jetzt so eine spontane Reaktion. Aber ich glaube, was auch deutlich unterschiedlich war bei beiden, war der Umgang der Organisation mit diesem Überfall oder diesem Angriff, der da stattgefunden hat. Was vielleicht auch dazu beigetragen hat, wie es dann aufgelöst wurde. Im Endeffekt war es so, dass ihr zugestanden wurde, schwach zu sein. Das ist jetzt die Kurzfassung. Ja, ihr wurde zugestanden, darunter zu leiden. Bei ihm hatte man nicht so viel Verständnis. Und obwohl er wesentlich schwerer verletzt war. Und es kamen dann zum Teil so Sprüche von weit höheren Vorgesetzten wie, ja, bei dem war doch vorher irgendwas schon nicht in Ordnung.
Das finde ich heikel, so eine Reaktion. Sehr unfair auch.
Ja. Und überhaupt nicht gendersensibel, ne? Das wird ja sozusagen in der Fachwelt vor allem angesprochen, dass ein gendersensibler Umgang sozusagen mit eventuellen traumatischen Ereignissen gepflegt werden muss. Darf ich dich als Supervisorin fragen, also ich habe jetzt gerade, mir stockte ein paar Mal der Atem, als du das erzählt hast, ja, da waren ja, also von dem Ausflippen des Mannes, dann an den Hals gehen, dann in den Schwitzkasten nehmen, also da waren ja so viele bedrohliche Situationen drin. Kannst du zur Verfügung stellen, wie es dir innerlich ging, als du das gehört hast in der Supervision?
Als mir diese Szene geschildert wurde, kann ich sagen, dass ich da sehr mitgelitten habe, also wirklich das auch körperlich gefühlt habe zum Teil. Das sind meine Reaktionen gewesen, dass ich gedacht habe, wie sind die eigentlich hier geschützt? Und was passiert, wenn die Organisation feststellt, sie sind nicht ausreichend gut geschützt? Also wer übernimmt jetzt hier eigentlich mal Verantwortung? Und was heißt das jetzt für die Zukunft? Und was bedeutet das für die Leute, die da jetzt weiterhin arbeiten, auch mit diesem Personenkreis natürlich weiterarbeiten? Wie wird damit umgegangen? Was für Ängste löst das bei denen aus? Kann mir das auch passieren, steht natürlich sofort im Raum. Ne? Also was für Maßnahmen werden ergriffen zum Schutz und so weiter? Und das sind die Reaktionen, die ich dann hatte in den Momenten.
Aha, das, Frau Kaper, Sie haben das ja erwähnt, dass ja gerade sozusagen eine wichtige Frage ist, wie wird nach dem Ereignis mit den Betroffenen umgegangen?
Also ich habe jetzt so aus der Antwort von Frau Heidmann entnommen, da geht es ja ums Team. Ne? Das finde ich ist ein hilfreiches Ergebnis, wenn man in so eine Sitzung hineingeht. Was springt dabei eigentlich heraus für den Teamzusammenhalt, Teamzusammenarbeit? Welche Konsequenzen ziehen wir unter Umständen aus diesem Vorfall jetzt? Ne? Da würde ich immer mit dem Team arbeiten und sagen, welche Ideen habt ihr denn? Manchmal die Türen bleiben immer offen oder alles Mögliche kann man sich ja überlegen, damit solche übergriffigen Situationen ganz schnell, wenn sie dann überhaupt passieren, aufgelöst werden können, sodass es nicht dazu kommt, dass dann ein Kollege in die Erwerbsunfähigkeit gehen muss. Es bleibt nämlich ein Team zurück, das ziemlich von der Rolle ist, dann, wenn es das mitkriegt. Also das wäre für mich so ein Aspekt, ein Team zu stärken, das wäre ein gutes Ergebnis aus einer oder mehreren Folgesitzungen dabei. Für mich wäre auch ein sehr wichtiges Ergebnis die Betroffenen selber, die für sich nochmal entwickeln können, unter Anleitung oder Unterstützung. So, was muss jetzt hier eigentlich bei mir passieren, damit ich das integrieren kann, damit ich keine Folgestörung entwickle, damit ich richtig wieder stabil auf die Beine komme. Und vielleicht auch so eine Idee, wie will ich in Zukunft mit meinen Klientinnen, Klienten, die zu mir kommen, wie will ich mit denen arbeiten? Also gibt es da im Raum Möglichkeiten, gibt es einen Schreibtisch dazwischen oder das ist jetzt so ganz spontan, aber wie soll das in Zukunft laufen? Und das wird auch wieder ins Team hineingespielt. Sind also für mich so drei Stränge, die ich so im Nachhinein betrachten würde mit den Betroffenen, um ein gutes Ergebnis, und gut heißt immer hilfreiches Ergebnis, zu erarbeiten.
Spannend. Ich habe gerade gedacht, das berichtete kürzlich eine Studierende von mir, die auch in der im betreuten Wohnen arbeitet mit psychisch erkrankten Personen. Und die sagte gerade nochmal, gerade wenn sie unter Druck geraten, ja, die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass sie wieder so in den Zustand geraten.
Ja.
Das können schon relativ einfache Sachen sein, wie ich habe gerade ein Anliegen und die Sozialarbeiterin kann aber nicht sofort. Und der Mensch kommt innerlich so in Not. Und so Amtsgeschichten, ja, wo es eventuell auch um Druck geht und so weiter, ja, da wäre es ja total wichtig, auch präventiv für Mitarbeitende zu wissen, wie gehe ich so ein Gespräch an, ja, also was kann auch passieren mit Menschen. Also ich muss auch zumindest ein rudimentäres Verständnis von psychischen Erkrankungen haben. Ich habe gerade auch einen Fall, der mir jetzt gerade in den Kopf gekommen ist, an den ich lange Zeit nicht mehr gedacht habe. Hab eine Anfrage bekommen aus einem Altenheim. Und da ging es darum, um eine Teamsupervision. Und Ausgangspunkt war ein Suizid einer Bewohnerin. Und ich bin da mit so einer Vorstellung hingefahren, wie wir machen eine Probesupervision und dann arbeiten wir weiter. War es aber nicht. Die wollten nur eine. Eine war auch nur genehmigt, ja. Und die saßen nun, und das war auch schon 3 oder 4 Wochen her, der Suizid. Und wir saßen dann dort zusammen und ich war mal völlig überrascht, dass es nur eine Sitzung war und das Team war noch hoch belastet. Also war dann selbst unter Druck und dachte, hier muss doch irgendwas passieren jetzt, ja, weil sozusagen klar war auch von der Leitung, es gibt nicht mehr. Und ganz zum Ende der Supervision, wo es dann darum ging, was wünschen sich jetzt die Mitarbeitenden, da sagte einer, naja, es wäre vielleicht mal eine gute Idee, und er hat dann die Leitung darum gebeten, ob man denn mal die blutige Matratze aus dem Zimmer entfernen könne, die da jetzt seit 4 Wochen drin war. So, genau. Da wusste ich auch nicht, also da wusste ich tatsächlich nichts mehr zu sagen, ja. Also, dass eine Leitung, eine Organisation das so liegen lässt über 4 Wochen.
Naja, es zeigt was über das Fürsorgeverhalten des
Ja.
Arbeitgebers oder von Leitung. Das ist ja keine Fürsorge. Also da, so kriege ich es ja hin, dass meine Mitarbeiterinnen traumatisiert durch die Gegend laufen.
Ja.
Frau Kaper, das ist genau das, wo ich eben so dran war vom Gedanken her, genau das, was Sie jetzt sagen. Nämlich als Sie vorhin vorgeschlagen haben, naja, in der Supervision könnte man jetzt in die Richtung arbeiten, die Mitarbeiter stärken, überlegen, wie geht es hier zukünftig, kann man räumlich was verändern und so weiter. Da sind die ja darauf angewiesen, dass die Organisation da mitmacht oder die Vorgesetzten da mitmachen, also dass das erlaubt wird. Es gibt aber auch immer wieder ja Vorgesetzte oder auch Organisationen, die lieber Business as usual machen. Und dann können wir in der Supervision die schönsten Möglichkeiten der Verarbeitung miteinander ausloten, überlegen, entwickeln. Wenn das aber in der Organisation nicht auf Zustimmung trifft und auf Unterstützung, dann haben die Supervisoren am Ende nichts gewonnen.
Richtig, das ist die Grenze. Das empfinde ich auch als meine Grenze, wenn ich denke, das und das könnte, müsste, sollte passieren. Aber dass die Ressource, sprich Geld, wird nicht zur Verfügung gestellt. Dann kann ich eigentlich nur den Mitarbeiterinnen raten, ja, entweder suchen sich einen anderen Arbeitgeber, der mehr Fürsorge zeigt, oder sie nehmen ihr Schicksal jetzt selber in die Hand und suchen sich Fachkräfte, die das mit ihnen bearbeiten. Andere Möglichkeiten sehe ich ja gar nicht.
Und das heißt also, Sie würden sagen, und das war das eben, wo ich mir nicht ganz sicher war, ob es deutlich genug rausgekommen ist. Also es ist schon relevant, was nach dem traumatischen Ereignis passiert, ne? Also ob sich dann eine Traumafolgestörung entwickelt, hängt maßgeblich davon ab, was passiert auf verschiedenen Ebenen, nachdem das Ereignis geschehen ist. Ist das richtig?
Ja, und vor allen Dingen auch wie schnell. Nicht 4 Wochen lang die Matratze, die blutige, da liegen lassen zum Beispiel. Die muss sofort raus. Solche Dinge gehören auch mit dazu. Ja, es ist ganz wichtig, wie schnell kommt Unterstützung.
Dazu würde ja sowas gehören wie, also erstmal ja, ich würde da gar nicht sofort erst an Supervision von außerhalb denken, sondern da müssen sie ja in der Organisation, müssen sich ja auch Leitung zur Verfügung stellen und entlastende Gespräche anbieten, ja, und Ressourcen anbieten, oder anbieten, ihr macht jetzt einen Tag frei, ja. Also gerade im Schichtdienst, in der stationären Jugendhilfe, wo es alles immer eng getaktet ist, muss es dafür aus meiner Sicht Mechanismen geben. Und bei Fürsorglichkeit, da komme ich gerade drauf, gerade bei Leitung, die brauchen ja selbst ein Traumaverständnis. Ich brauche ja selbst sozusagen Verständnis von der Thematik und von der negativen Energie, die entfaltet werden kann, um dann adäquat darauf zu reagieren. Und wieder Frage sozusagen sowohl an Tina als auch an Sie, Frau Kaper. Wie erleben Sie das in der Praxis in Supervision im Umgang mit dieser Thematik?
Also generell, würde ich mal sagen, ist das Wissen, und das ist unbedingt notwendig, nicht sehr weit verbreitet, jedenfalls in den Kontexten, in denen ich arbeite. Das gilt für Schule, also für Lehrkräfte, das gilt für die Einrichtungen in der Jugendhilfe. Ja, Trauma, ja, ist irgendwie schlimm oder schrecklich oder so. Aber viel mehr ist nicht bekannt. Ich bin dazu übergegangen, mehr und mehr, wenn ich mit Teams arbeite oder mit Gruppen arbeite, zum Beispiel über die Fallsupervision, wenn da das Trauma zu Gast ist, wie ich es immer gerne nenne, dass ich nochmal so einen Input mache nach der Sitzung, zum Beispiel nach der eigentlichen Supervisionssitzung und wenn noch Zeit ist, sonst zu Beginn der nächsten Sitzung und einfach auch nochmal informiere. Was ist überhaupt ein Trauma? Wie entsteht es? Und was passiert auch im Gehirn? Das finde ich wichtig als Verständnis, weil man dann verstehen kann, dieser Mensch kann gar nicht anders im Augenblick handeln. Das finde ich auch so wichtig für Lehrkräfte, dass sie das wissen. Das sind nicht Kinder, die wollen die Lehrerin oder den Lehrer ärgern, sondern die haben gerade ganz was anderes im Hinterkopf. Die müssen nämlich sehr wachsam sein, ob der Ort, an dem sie gerade sind, sicher ist.
Genau, ja.
Deswegen können sie sich auch nicht auf die allerschönsten Arbeitsblätter der Lehrkräfte einlassen, können gar nicht konzentriert arbeiten, weil das Gehirn ist mit etwas anderem beschäftigt. Und das sollte eine Lehrkraft wissen, dann kann sie das auch anders einordnen, dass dieses Kind nicht bösartig und gemein ist und ein Lehrerhasser, ganz im Gegenteil,
Aber
einfach nur gerade nicht in der Lage ist.
Frau Kapper, würden Sie denn sagen, gehen wir mal davon aus, von dem, was Sie auch eben gesagt haben, ne, ob sich ein Trauma, also ob jetzt ein Trauma vorliegt oder nicht, das zeigt sich eigentlich erst in der Verarbeitung. Also eine potenziell auslösende Lebenssituation kann ja auch bewältigt werden. Dann
Ja.
war es aber trotzdem eine Erfahrung, die ein Mensch gemacht hat. Dann ist es vielleicht kein Trauma, aber es ist ja eine Erfahrung und die wird ja auch irgendwie das Leben prägen. Also bestimmte Ereignisse, die man erlebt hat, die keine Traumata zur Folge haben, können ja trotzdem dazu führen, dass meine Persönlichkeit in sich in einer bestimmten Art und Weise entwickelt oder sich irgendwie in der Sozialisation, in meinem Habitus ja auch niederschlagen, also in Verhaltensweisen, in Handlungen, die ich bevorzuge oder meide oder so, ne? Also man kommt dann vielleicht nicht, ne, im Sinne einer Traumafolgestörung in so einen, ja, dissoziativen Zustand, wenn man dann damit konfrontiert wird, aber man meidet vielleicht bestimmte Dinge. Einfach, weil die Erfahrung gezeigt hat, so ist es. Und hat vielleicht andere Bewältigungsmuster. Und nicht jedes Bewältigungsmuster ist ja immer gleich auch hilfreich. Und ich habe jetzt gerade gedacht, wie kann man das eigentlich, also jetzt wirklich als Lehrkraft, ne, in so einer Situation kann man es ja gar nicht unterscheiden. Also ich auch als Pädagoge in anderen Zusammenhängen, ich kann ja gar nicht unterscheiden, was ist das jetzt, ne? Ist das jetzt hier wirklich ein Trauma oder nicht? Und vielleicht muss ich das ja auch gar nicht. Ich glaube, der Teil, den Sie nämlich gerade gesagt haben, der ist ja insofern wichtig, als dass Sie gesagt haben, dass wichtig ist, das nicht auf sich selbst immer zu münzen. Es ist am Ende egal, ob es ein Trauma ist oder nicht für den Pädagogen. Wichtig ist,
Richtig.
dass ich es nicht zu meinem Thema mache.
Richtig. Also für mich greift da das Konzept des guten Grunds. Also wenn ich als Lehrkraft diese Haltung habe, dieses Kind hat einen guten Grund, sich so und nicht anders zu verhalten. Ich kenne diesen Grund nicht unbedingt. Man kann ja versuchen, sich anzunähern über Hypothesen, aber manchmal kriegen Lehrkräfte das auch einfach nicht raus. Ich muss ihn vielleicht auch gar nicht kennen. Erstmal habe ich diese Haltung, es geht nicht um mich und es geht auch nicht gegen mich, sondern dieses Kind hat einen guten Grund. Und dann finde ich, kommt auch wieder das Team ins Spiel, dass man, das kann man eigentlich nur im Team wirklich gut bewältigen, dass man im Team überlegt, so was machen wir denn jetzt? Wie reagieren wir denn jetzt auf dieses Kind? Weil Schule ist ja natürlich auch ein durchaus enges Korsett. Da kann nicht jeder seinen guten Grund ausleben, wie er möchte. Das ist ja gerade die Gratwanderung.
Können Sie einmal für unsere Zuhörenden die Haltung des guten Grundes einmal erläutern und vielleicht ein Beispiel nennen, damit das greifbar ist? Weil ich gehe davon aus, dass das nicht jeder kennt, das Konzept.
Also gut, bleiben wir mal in der Schule, weil das ist mir ganz vertraut. Da ist ein Kind, das motorisch sehr unruhig ist, das gar nicht stillsitzen kann. Nehmen wir mal ein Grundschulkind. Kann einfach nicht stillsitzen, steht immer auf, läuft durch die Klasse. Das nervt natürlich die Lehrkraft irgendwann, das nervt vielleicht auch die Mitschüler. Kann einfach nicht gut stillsitzen. Welchen guten Grund könnte dieses Kind haben? Nehmen wir mal an, es ist ein traumatisiertes Kind. Und vielleicht hat es sogar schon die Diagnose ADHS, die ja schnell auch vergeben wird. Aber dieses Kind ist traumatisiert, ist somit in permanenter Übererregung. Das heißt, die gesamte Traumaenergie aus dem traumatischen Erleben ist im Körper gespeichert und ohne dass das vielleicht auch bewusst ist. Und deswegen ist dieses Kind so unglaublich unruhig und muss hin und her rennen. Und es ist nur am Scannen, bin ich hier sicher. Ist das hier, dieser Ort, Schule, dieses Klassenzimmer, letztlich die Beziehung, die ich hier habe, vor allen Dingen auch dann zur Lehrkraft, ist das hier sicher? Und wenn dieses Kind nicht sicher ist, dass es an einem sicheren Ort ist, dass es gut aufgehoben ist im Hier und Jetzt, ne, das Trauma war und im Hier und Jetzt bist du sicher. Wir sehen dich, wir mögen dich, du gehörst zur Gemeinschaft, all das. Solange dieses Kind das überprüfen muss, wird es sein Verhalten nicht ändern. Also was müsste ich dann tun als Lehrkraft? Da müsste ich unglaublich in die Beziehungsarbeit investieren, damit dieses Kind das Gefühl entwickelt, hier bin ich sicher. Dann muss es auch nicht mehr scannen, die Umgebung abscannen, ob es sicher ist. Und dann kann es sich unter Umständen motorisch beruhigen.
Also erst Arbeit an der Beziehung und dann innerhalb der Beziehung.
Ja, also ohne Beziehung geht gar nichts.
Ja. Den Satz, also Beziehung vor Erziehung.
Ja.
Da fällt mir ein, Tina, ich fand das, was du gesagt hast, total wichtig. Also diese Haltung des guten Grundes hilft ja nicht nur bei traumatisierten Kindern, sondern generell ja bei Verhalten von Kindern, bei dem Erwachsene sagen, das stört mich irgendwie. Ja? Also
Ja.
ich komme ja sofort in eine andere, entspanntere Haltung. So, ja, es gibt ja nicht schön, dass Traumapädagogik hilft jedem und hilft immer. Dafür brauchen wir im Prinzip kein Trauma. So, das hat eine, ist eine ganz spezifische pädagogische Haltung hinter so gelabelten, ja vor allem gelabelten störenden Verhaltensweisen, dahinter zu schauen, ja, was sind die Hypothesen, mit denen ich dann arbeiten kann und in der Beziehung zum Kind bleiben kann,
Es
ja.
geht auch für Erwachsene, nicht nur für
Ja,
Kinder.
total.
Ja,
Ja.
und ich habe so gedacht, ne, also Krisen, also wenn es auch kein Trauma ist, aber auch Krisen, die Menschen erleben, Erwachsene, Kinder, egal, ne, Krisen sind ja auch erstmal gekennzeichnet durch Verunsicherung, Orientierungslosigkeit, ne, dann man entwickelt Wut, Angst, manchmal auch irgendwie sowas Verharmlosendes der Krise, ach, wird schon, muss ja, ne, nur die Harten kommen in den Garten oder was da nicht alle für Sprüche gibt, um das irgendwie zu bewältigen. Und ich finde, dann ist jetzt ja auch wieder diese Grundhaltung zu sagen, was der oder die gerade erlebt und dann vielleicht zu starken Affekten führt. Es kann Ausdruck einer Notfallreaktion sein oder eines Traumas, aber es hat nichts mit mir zu tun.
Ja, und genauso sehe ich das eben bei Kindern und Jugendlichen, die dann plötzlich diese Diagnose ADHS haben, zum Beispiel bei dieser Unruhe und nicht konzentrieren können und, und. Das, ja, dann was machen wir? Ja, dann könnten wir irgendwelche Medikamente geben, dann stellen wir das mal ruhig. Das finde ich sehr problematisch, einem Kind aufzudrücken, na, du hast das und deswegen benimmst du dich auch so und das wollen wir aber nicht und das werden wir jetzt verändern. Und dann bin ich eigentlich an der falschen Stelle. Diese Haltung, das ist für mich im Prinzip Traumapädagogik. Wenn ich eine bestimmte Haltung habe, dann bin ich auch selber schon mal gut geschützt. Eine Haltung von Wertschätzung, auch von Anerkennung. Mensch, dir ist irgendwas passiert, ich weiß nicht was. Aber du hast einen guten Grund, dass du dich so benimmst, der wirklich in der Subjektlogik einfach nur liegt.
Aber
Und
gleichzeitig verkörpert das mir, also ich bin da voll d'accord. Und gleichzeitig denke ich, das Verhalten der Person, ob es jetzt ein Kind oder ein Erwachsener ist, ne, hat aber Auswirkungen auf andere.
ja.
Ja, und wenn wir dann bei Schutz sind, es muss ja nicht nur ein sicherer Raum sein für das Individuum, also für dieses Kind, ja, der Raum muss auch sicher sein für alle anderen.
Ja. Das ist die Gratwanderung. Ich sage auch nicht, dass es leicht ist. Aber
Hm.
genau finde ich, das ist die Gratwanderung. In den Schulen hängen häufig Regeln. Wir machen dies, wir machen das und jenes machen wir nicht. Könnte ja die Regel an der Wand hängen. Wir bleiben auf unseren Stühlen sitzen während des Unterrichts. Wenn aber einer das gar nicht kann, weil er es eben nicht kann, aus gutem Grunde, kann ich diese Regel nicht für einen verändern. Ich finde es wichtig, darüber nachzudenken und den anderen Kindern zu erklären, das geht aus guten Gründen gerade nicht anders. Schaffen wir das gemeinsam? Kann meinetwegen der Max in der Stunde, wenn er das Bedürfnis hat, aufzustehen, kann er aufstehen und wir arbeiten aber trotzdem alle ruhig weiter. Ich weiß, dass das eine Gratwanderung ist. Ich weiß auch, dass dann Eltern kommen und sagen, aber mein Kind darf das nicht, aber der darf das immer. Das ist mir alles bewusst. Aber ich finde, nichts ist ungerechter, als wenn für alle Kinder, die ja so individuell sind, dieselben Regeln gelten. Aber es umzusetzen in der Praxis, es ist mir alles klar, ist gar nicht so einfach.
Das ist also schön, dass Sie das beschreiben. Das sind aber auch zwei unterschiedliche Haltungen. In der Praxis kommt ja häufig, Tina, was du gesagt hast, das Deutungsmuster, sozusagen, aber wir müssen ja die anderen schützen. Was ich da manchmal sage, also ich meine, manchmal denke, das ist total richtig. Wenn aber vorher bestimmte Haltungen in der Einrichtung schon etabliert gewesen wären, müssten wir gar nicht so viele so oft schützen. So, ja, weil ja oftmals durch die Strukturen eskalierende Situationen vorprogrammiert sind. Also ich denke an die stationäre Jugendhilfe. Und wir wissen, und das müsste eigentlich, und das, und die Tragik ist, dass es immer noch nicht jeder weiß, dass dort eine große Zahl der Klientinnen, egal ob Regelwohngruppe oder Intensivwohngruppe, mehrere traumatisierende Erfahrungen gemacht hat, Traumafolgestörungen gemacht hat. Und es greift immer noch in 95% der Einrichtungen das starre Regelkonzept, alle müssen dreimal am Tag essen, alle müssen da sein, das ist für alle gleich. So, ja, es gibt kein Links und kein Rechts. Das sind dann Regeln, die dienen nur dem Organisationsablauf und den Routinen der Pädagoginnen häufig, aber nicht dem traumatisierten Kind, ja, das möglicherweise den Tisch vermeidet, weil die Gruppensituation Trigger ist oder
Ja,
weil
ich meinte gar nicht die Regeln mit meinem Beispiel. Ich war überhaupt nicht bei Regeln. Ich finde, da kann man am allerschnellsten und am leichtesten ansetzen. Sondern was
ja.
ich meine ist, wenn dieses Annahme des guten Grundes dazu führt, dass ein Kind sich verhalten kann, so dass es anderen Kindern schadet. Und ich meine überhaupt nicht das Einhalten oder die Regelsetzung der Organisation, weil ich finde, das ist das Schnellste, was man machen kann. Also, ne, da macht man Flitzepausen, da ist dann allen mitgedient oder andere Dinge. Da kann man ja, glaube ich, ganz kreativ gucken. Und auch in der Wohngruppe, ich finde, da gibt es durchaus Möglichkeiten, an Regeln was zu lockern.
Ja.
Nein, was ich meine ist, wenn durch das Kind, was vermeintlich, vermutlich, wie auch immer, traumatisiert ist oder irgendwelche Dispositionen eben mitbringt oder zeigt, diese auslebt, weil Verständnis mit Verstehen verwechselt wird.
Da fällt mir sofort ein, ich würde dann arbeiten an der Selbstregulation mit so einem Kind. Und das geht jetzt sicherlich auch in den Einrichtungen der Jugendhilfe. Es geht durchaus auch, finde ich, in der Schule. Da ist es ja, finde ich, besonders schwierig, weil da noch weniger Personal zur Verfügung steht. Aber mit einem Kind zu erarbeiten, wahrzunehmen, wann wird das jetzt schwierig hier bei mir? Wann brauche ich vielleicht eine Auszeit? Wann muss ich mich aus der Gruppe zurückziehen? Und dann auch die Frage zu stellen, und wie könnten wir das hier in der Schule regeln, dass du das gut hinkriegst? Also, dass ich da sehr flankierend, sehr unterstützend das Händel, so dass ein Kind mehr und mehr lernt, oh, es wird heikel, jetzt muss ich was unternehmen und ich weiß schon eine Lösung. Ich gehe jetzt ins Sekretariat und da steht schon ein Stuhl für mich und da setze ich mich jetzt hin. Beispiel jetzt einfach nur. Und ich muss mich hier mal einen Augenblick rausnehmen, der Gruppe oder so. Das würde ich mit anlegen. Denn Sie haben ja völlig recht, Frau Heidmann. Wenn sich alle ausleben nach ihren Bedürfnissen oder Impulsen oder wie auch immer in der Schule, ist schwierig. Das sehe ich, kann ich auch nicht erkennen, dass das möglich ist, sondern das müssen Kinder und Jugendliche ja auch lernen, sich in ein Gruppengefüge einzupassen. Aber nach ihren Möglichkeiten.
Also wichtig für die Fallbesprechung in der Supervision wäre ja beim Verstehen nicht stehen zu bleiben. Ja, also das Verstehen ist mal der gute Grund und dann muss ja die pädagogische Konsequenz folgen. Die pädagogische Konsequenz wäre dann aber, ich arbeite mit dem, also Kind, ne, ist, ich nehme mal das Beispiel, es wird Essen. ausgeschenkt, ja, und der kleine Max bekommt nicht zuerst und sagt, verdammt nochmal, keiner kümmert sich um mich, ich kriege immer als letztes, schlägt seinen Nachbarn und rennt nach oben, ja. Und die pädagogische Konsequenz, also nachdem ich den guten Grund erarbeitet habe, weil Max vielleicht früher zu wenig zu essen bekommen hat, so, ja, wäre ja dann zu gucken, wie passiert das nicht wieder. Ja, und das wäre die Konsequenz auch für das Kind, weil das Kind, der Mensch, auch so schwer das ja sein mag, der traumatisierte Mensch nach und nach auch für seine traumatisierten Anteile Verantwortung übernehmen muss.
Ein Trauma oder auch eine Krise, in der man ist, ist keine Rechtfertigung dafür, sich wie die Axt im Wald zu verhalten.
Absolut. Ja.
Wobei, wenn wir jetzt von Trauma reden, ne, dann ist manchmal keine andere
Umstritten.
Handlungsoption vorhanden, als um das Essen zu kämpfen, das ich lange Jahre nicht bekommen habe,
Alles nachvollziehbar
zum
auf der
Beispiel.
Verstehensebene, ne? Und trotzdem sitzen da ja andere Kinder, die auch nicht ohne Grund in der Einrichtung sind und die möglicherweise vor diesen Handlungen auch geschützt werden müssen, weil das für die dann Trigger darstellen, ne? Weil die möglicherweise Gewalt erlebt haben. Und wenn dann der Schlag ins Gesicht kommt, also so, ne? Also es geht nicht nur um einen. Es geht dann um eine. Und ich fand den Ansatz von dir, Henning, gerade gut zu sagen, okay, verstehen. Und jetzt aber überlegen, wie kriegt man es hin, dass dieses Verhalten gar nicht mehr für den Max gar nicht mehr notwendig ist. Und dadurch werden ja auch die anderen geschützt. Ne? Also was kann man machen, damit das nicht mehr auftreten muss? Und nicht alle Handlungen, die sozusagen einer ursprünglichen Traumatisierung folgen oder einer Krise oder vielleicht auch der Persönlichkeit entspringen, nicht alle Handlungen führen ja zu was Expressivem, ne? Manche sind ja, internalisieren ja auch ihre starken Gefühle. Also die tun dann niemand anderem weh, nur sich selbst.
Ich
Ja,
spreche zum Beispiel das letzte Verhalten an, ja?
zum Beispiel, ne?
Ja.
Ich glaube, dass wir uns da einig sein können, dass wir natürlich mit diesen Kindern und Jugendlichen arbeiten müssen. Und ich würde das immer als prozesshaft betrachten. Vielleicht könnte man, wenn wir mal bei Max und der Essenssituation bleiben, vielleicht könnte man mit dieser Tischgruppe ein Agreement treffen und sagen, na ja, wir machen das jetzt mal so. Eine Woche lang kriegt Max immer zuerst das Essen. Seid ihr einverstanden? Könnt ihr das aushalten? Gibt es Einwände? Also das auszuhandeln. Und dann verändern wir das, dann machen wir es abwechselnd. Erst, dann kriegt Lisa zuerst, dann kriegt Johannes zuerst, dann ist Max der Dritte, so dass das rotieren geht. Und dann flankierend auch noch, Max, wie ist das denn, wenn du jetzt in der zweiten Woche erst als Dritter das Essen bekommst? Kannst du das beschreiben? Wie fühlt sich das für dich an? Oder wie aufgeregt bist du jetzt? Oder ich muss mit allen Kindern natürlich dann auch arbeiten, weil es ja auch ein Gruppengefüge ist. Daraus kann etwas sehr Schönes entstehen. Das kann aber auch lange dauern. Das kann sich sehr in die Länge ziehen, bis es gut klappt. Aber damit wäre allen geholfen.
Ja, also das
Und
finde ich ganz,
pädagogisch
ganz
besser.
interessant und ein ganz tolles Beispiel, Frau Kapa. Da kann ich so mitgehen. Das finde ich super, weil man ignoriert es dann nicht, man verweist nicht nur auf die Regeln, sondern man sagt, ja, das ist ein Gruppenthema und wir gucken mal, wie es hier allen geht.
Und dann wird ja Pädagogik auch das eigentlich Schöne an der Pädagogik, sie ist endlos kreativ. Und dann machen ja auch sozusagen, ja, wird der Alltag auch im Team kreativer, wenn ich mir solche Sachen überlegen kann. Dafür aber ist ja vorher wichtig, dass ich gewisse Kompetenzen habe, auch als Team. Ja, das heißt, ich muss, also wir hatten das schon, ich muss den guten Grund verstehen, ich muss was von Trauma verstehen. Und also in der stationären Jugendhilfe, also so ist mein Erleben und selbst auch als Hochschuldozent, ist ja das Thema Trauma, Frau Kaper, Sie haben es ja auch schon angesprochen. Tina, ich weiß nicht, wie es an der Universität Bielefeld ist. Das ist aber kein Querschnittsthema, also noch nicht mal ein Querschnittsthema. Ja? Also in Emden zum Beispiel ist das ein freiwilliges Methodenmodul. Freiwillig. Also es gehen, können 90, also ich kann als Sozialarbeitende nach 3 Jahren aus dem Bachelor gehen und habe noch nie was über Trauma gehört.
Geht
Und
hier
bin
auch.
anschließend im Jugendamt und mache
Ja,
Kinderschutz.
es
Das
geht hier auch.
ist,
Ja.
das sollte verändert werden. Am besten gestern schon.
ja.
Finde ich, geht in diesem Berufsfeld sollte das nicht mehr lange so sein, sondern Grundkenntnisse müssen da sein, denn gerade die Sozialarbeiter, die Sozialpädagogen kommen damit hundertprozentig in Berührung. Zwar ganz egal, wo sie hocken, auch im Jugendamt muss ich dafür ein Verständnis entwickeln. Ja, da kann man ja nur appellieren, schaut euch das Curriculum an für die Ausbildung oder für das Studium und arbeitet dran und macht es mal praxistauglich oder praxistauglich her.
Frau Kapper, Sie sind ja auch Supervisorin und in Supervision unterwegs, ne? Und nicht immer ist es ja so, dass nur die Kinder oder die Fälle so oder die Personen, die als Fälle eingebracht werden von den Professionellen, ein Traumathema haben. Und wenn Sie jetzt eben sagen, im Grunde muss es so sein, dass alle Professionellen auch Wissen über Trauma haben und nicht alle haben das, da habe ich mich gerade so gefragt, boah, was macht das denn mit so einem Supervisionssetting? Ja? Also einmal das Szenario, es geht um einen Fall, wo Trauma eine Rolle spielt und die kennen sich nicht aus. Das haben wir ja jetzt gerade schon besprochen. Und dann aber das Szenario, hier sitzt eine Helferin. Da könnte es ein Thema geben, was mit Trauma zu tun hat. Oder die Gruppe zeigt Symptome, die gar nicht ihre sind, die mit dem Fall zu tun haben. Also so eine Art von Sekundärtraumatisierung.
Damit kann man ja arbeiten, wenn die Gruppe da was anzeigt. Ja,
das wäre das, Frau Kapper, was würde die, was Tina gerade sagte, Symptome von Sekundärtraumatisierung aus Ihrer Erfahrung, was zeigt die Gruppe dann?
Ja, also merkt es an der Atmosphäre, es wird plötzlich so, ob es eine Sekundärtraumatisierung ist, das lassen wir mal dahingestellt, aber die Gruppe zeigt was an. Ich mache das so, dass die Gruppe für mich immer zum Reflecting-Team wird und ich einfach dann, bis auf die jetzt gerade ein Anliegen einbringt oder derjenige, in mein Reflecting-Team gehe. Wir sind immer alle beieinander, alle hören alles mit und ich frage, was nehmt ihr wahr? Und dann kommt es, es ist so schwer hier. Ich habe so ein Gefühl von Hilflosigkeit oder von Ohnmacht oder das ist ja hoffnungslos. All das lasse ich mir spiegeln, das nehme ich ja auch wahr. Aber es unterstützt mich als zuständige Supervisorin auch nochmal, dass ich jetzt das nicht alleine nur wahrnehme, sondern die Gruppe spiegelt das. Diesen Spiegel finde ich wieder wichtig für die Person, die jetzt ein Anliegen eingebracht hat in die Supervisionssitzung. Also damit kann man ganz gut arbeiten. Wenn jetzt die Person selber traumatisiert ist und bringt etwas ein, dann gilt für mich in einer Supervisionssitzung erstmal nur eins. Stabilisieren, stabilisieren, stabilisieren. Ressourcenarbeit bis zum Anschlag. Ich würde dann aber mit diesem Menschen auch nochmal sprechen und einfach meinen Eindruck oder Verdacht schildern. Könnte es sein, dass du betroffen bist zum Beispiel? Dass da noch etwas nicht aufgelöst ist, was dich jetzt zum Beispiel in deiner Arbeit oder auch in deiner Lebensführung wirklich richtig behindert? Könnte es sein, dass, und dann würde ich immer sagen, suche dir professionelle Hilfe. Das kann man nicht unbedingt in einem Supervisionssetting auflösen, wenn man eine Gruppe zusammenkommt, die Fallarbeit machen will oder wie auch immer. Ne? Das ist nicht, finde ich, nicht gut möglich. Sondern da muss entweder das Einzelsetting her oder Gruppe irgendwie betroffen. Aber erstmal würde ich das Einzelsetting bevorzugen, sagen, wir müssen erstmal dich stabil kriegen. Bevor wir da weiter gucken können.
Mhm. Und zur Ressourcenarbeit, was würden Sie sagen, gehört dazu?
Die Frage, die wir eingangs hatten, was kannst du eigentlich gut? Mhm. Und überleg doch mal, wie hast du eigentlich in den letzten 20 Jahren schwere Lebenssituationen, wie hast du die gemeistert? Und wer oder was hat dir geholfen? Also Ressourcen hat jeder Mensch. Nur viele Menschen sind, merke ich so, gar nicht gut angebunden an ihre Ressourcen. Und ich erkläre das immer so, das ist wie so ein dicker Schlauch, der muss von Ressource zu Mensch, da muss es, die Kraft muss da durchfließen. Wenn da aber ein dicker Knoten drin ist, dann fließt die Kraft nicht. Du hast die Ressource, aber du kannst sie gerade nicht nutzen. Also Ressourcen, alte Ressourcen, die sich schon immer wieder mal bewährt haben, wieder nutzbar machen, vielleicht auch neue entdecken, spricht ja gar nichts dagegen. Zunehmend im Lebensalter entdeckt jeder Mensch immer noch mal wieder neue Ressourcen, um sie dann zu nutzen. Und da gibt's ja ganz viele Techniken, was weiß ich, eine Timeline zum Beispiel. Welche Ressource hat mir in welcher Lebensphase und welcher Situation gut geholfen? Das kann man auch gut verankern. Oder ein Ressourcendiagramm von Michaela Huber, das mache ich auch ganz gerne, dass Ressourcen wirklich aus dem einzelnen Lebensalter oder Phasen zusammengetragen werden, sodass sie auch nochmal auf dem Flipchart erscheinen. Also Arbeit, Arbeit, Arbeit an den Kraftquellen, die ein Mensch zur Verfügung hat. Und wenn wir feststellen, ist ein bisschen mager, das gibt es ja auch, dann erschließen wir neue Kraftquellen. Und was könnte noch hilfreich sein, jetzt und auch in der Zukunft für dich? Was bräuchtest du? Lass uns mal überlegen.
Das ist ja im Prinzip auch eine fachliche Überschneidung dann von Supervision und Methoden aus der Traumapädagogik, die man ja sehr gut auch für Teams und einzelne
Ja.
Personen, gerade in schwierigen Situationen, auch für eine einfache, in Anführungszeichen, Teamsupervision, wo es im Team gerade Konflikte gibt, ja, ist ja auch ein Ausblick, was ist denn gerade noch gut im Team, aus welchen Ressourcen zähre ich beispielsweise.
Ja.
Ich bin gerade noch bei dem Gedanken bei den Mitarbeitenden, weil es gibt ja, also es gibt ja einmal den Fall sozusagen, dass vielleicht eigene traumatische Erfahrungen nicht aufgearbeitet worden sind und die Klienten mich da unweigerlich in der Beziehung dranbringen, ja, was ja auch wieder ein Risikofaktor für eine Sekundärtraumatisierung ist.
Ja.
Und auf der anderen Seite ja auch, aber selbst wenn ich, was auch immer das sein mag, psychisch einigermaßen gesund und stabil bin, sind ja gerade in der Arbeit mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen, bringen diese Kinder mich ja so sehr auch durch ihre Verhaltensweisen an meine Grenzen, ja, weil sie ja immer wieder auch Ohnmachts- und Hilflosigkeitssituationen reinszenieren.
Ja.
Und da denke ich immer, ja, das ist sozusagen auf der Wissensebene ist das gut, dass ich das weiß, dass das passiert. Aber ich sage meinen Studierenden auch immer, nur weil sie wissen, dass sie sich irgendwann hilflos fühlen, wissen sie noch nicht, wie sich das anfühlt, wenn sie hilflos sind. Das ist ja trotzdem eine Erfahrung, die ich dann, wenn ich da drin stecke, ja nochmal ganz anders wirkt, ja.
Absolut. Und Henning, gleichzeitig haben aber Menschen natürlich auch einfach Emotionen. Also wir haben Emotionen im Kontakt mit anderen und als Reaktionen auf Dinge, die uns passieren, ja. Und es kann natürlich auch sein, dass Helfer und Helferinnen im Kontakt mit KlientInnen einfach Emotionen haben, die nichts mit einem möglicherweise vorliegenden Trauma zu tun haben, sondern die einfach mit der Beziehung auch zu tun haben, ne? Oder ne, während der Betrachtung der eigenen beruflichen Situation, da wird einem irgendwas klar oder so, dann kommen ja auch manchmal Emotionen. Oder wenn man sich so Verstrickungen anschaut oder ja, oder wenn man sich also egal, womit man sich beschäftigt, auch so latentes Sexismus oder Rassismus erleben, ne, das führt auch zu Reaktionen und zu Emotionen. Mir ist immer wichtig, deswegen betone ich das auch nochmal so, dass nicht alles ein Trauma ist, ne? Und ich kenne sehr viele sozialarbeitende Sozialpädagogen, die dann dazu neigen, Affekte immer so zu interpretieren, als wenn das irgendwas mit einem Trauma zu tun hat. Und das ist nicht so, sondern wir sind Menschen und wir haben Emotionen. Und wir reagieren auf Dinge, die passieren um uns herum.
In der Supervisionsarbeit finde ich es ziemlich klug, diese Emotionen, die ich plötzlich bei mir wahrnehme, als diagnostisches Instrument zu nutzen. Also ich hatte mal, vielleicht mal so einen Fall, ich hatte mal einen Klienten, das war ein junger Lehrer, den habe ich so gut behalten, weil der ging immer so gerne auf Parzelle, wie er das gesagt hat. Also das war offensichtlich eine dicke Ressource, seine Parzelle, sein Garten, in dem er da rumgemuddelt hat. Und er steckte nun irgendwie beruflich fest und hat dann mir sehr eindrücklich klar gemacht, dass alles, was ich vorgeschlagen habe, da bin ich schon in die Arbeit gekommen, da hätte ich schon wach werden müssen. Also ich habe ihm Vorschläge gemacht, was mir einfiel, ohne Ende, wie er da rauskommen könnte. Und er hat immer gesagt, das geht nicht. Nein, das klappt nicht. Also was ganz Depressives. Und er hat es tatsächlich geschafft, mich in einer Sitzung davon zu überzeugen, dass hier jegliche Hilfe oder alles, was man sich vorstellen kann, sowieso nicht klappen wird. Also ich war plötzlich auch so völlig schwer und fühlte mich so depressiv und so hoffnungslos. Und dann habe ich zwischen den Sitzungen überlegt, irgendwas stimmt da nicht. Da stimmt irgendetwas nicht, dass ich bin Systemikerin und Systemikerinnen haben immer eine gute Lösung im Sinn und die finden sie auch immer. Und das kann gar nicht sein, dass ich plötzlich denke, in diesem Fall gibt es keine gute Lösung. Und da bin ich eigentlich wach geworden, dass ich, das Phänomen von Übertragung, ne, da habe ich also seine depressive Haltung aber sowas von aufgesogen, dass ich mit ihm in diesem Schlamassel saß. Und da ist es natürlich gut, wenn mir das auffällt und ich das nochmal zur Verfügung stellen kann. Mir ist aufgefallen, ich habe mich so schwer gefühlt und so hoffnungslos. Das möchte ich Ihnen mal mitteilen. Geht es Ihnen eigentlich auch so? So dass da vielleicht bei meinem Gegenüber so eine Erkenntnis kommen kann. Also ich lasse diese Emotionen durch mich hindurchlaufen, um sie ihm zur Verfügung zu stellen. Das finde ich total wichtig, weil sonst erwischt es mich auch. Und dann sitzen wir da beide depressiv. Und das wünsche ich mir für mich nicht.
Aber was ich meine ist, aber das ist natürlich ein super anschauliches Beispiel, aber was ich meine ist auch, dass manchmal bestimmte Emotionen auch einfach angemessene Reaktionen sind auf etwas. Völlig unabhängig davon, ob es ein Trauma im Hintergrund gibt oder nicht. Manchmal sind Emotionen, wenn etwas traurig ist, weil ein Kollege gestorben ist, dann ist es absolut angemessen, diese Trauer in welcher Form auch immer zu äußern, zum Beispiel.
Überhaupt absolut. Kein Widerspruch.
Beim Trauma ist ja eher der Gradmesser in der Gegenübertragung, die für die jetzige Situation Unangemessenheit. Und nicht unangemessen im Sinne von, du darfst nicht fühlen, sondern dass das Gefühl so drüber ist.
Ne? So, und das ist mir wichtig gewesen. Das muss, glaube ich, nochmal schärfer werden. Ne? Der Teil. Also die Situation gibt es nicht her, dass die Reaktion jetzt gerade kommt.
Genau. Also ich bringe mal das Beispiel für meine Studierenden. Sie sagen, Max, er soll bitte sein Zimmer aufräumen, ne? Heute ist Zimmer Aufräumtag, ja, und er hat es beim dritten Mal nicht gemacht und beim vierten Mal kommen sie nicht in der sauberen Ich-Botschaft und gewaltfreien Kommunikation um die Ecke, sondern im leicht genervten Ton und Max zerlegt dann über 2 Stunden die Einrichtung in Schutt und Asche. Und sie denken, ha, war jetzt vielleicht keine Ich-Botschaft, aber das jetzt schon ein bisschen drüber.
Bisschen drüber, ja.
So ein bisschen drüber, ja. Und so kann es ja auch mit anderen Gefühlen sozusagen in meinem Alltag sein. Oder in Fallbesprechungen, wo ich rein theoretisch ja eigentlich sicher bin gerade zusammen. Ja, und ich denke sozusagen, wo kommt dieses völlige Blockade, dieses überhaupt nicht Weiterwissen gerade her? Und dann zumindest im Kopf zu haben, dass das was eventuell mit einer traumatischen Übertragung zu tun haben kann, ja.
Kann, genau. Es kann, genau. Das muss nicht immer.
Kann, genau. Mhm. Genau, ja. Aber sozusagen, das, allein das kann, das fehlt mir häufig.
Ja? Also, du wünschtest dir, das würde öfter in Erwägung gezogen. Sondern was passiert stattdessen, Henning?
Ich erlebe eher das, was du gesagt hast, die Alltäglichkeit, dass es als alltäglich wahrgenommen wird.
Ich erlebe es tatsächlich eher umgekehrt. Also, ich erlebe eher, dass sehr schnell jemand betitelt wird mit, da muss etwas vorliegen, da muss ein traumatisches Ereignis bei dieser Person sein, dass die jetzt so reagiert und weniger den anderen Teil.
Aha, interessant.
Also es wird eher in der Form dramatisiert und Menschen damit ja auch ein Stück weit abgesprochen, dass sie einfach Reaktionen haben auf Dinge, die ihnen widerfahren, ne? Emotionen haben dann, die da anschließen. Ne?
Ja.
Ich würde da schon genauer hingucken. Also wenn eine Reaktion erfolgt, die man als unangemessen empfindet, dann hat das sicherlich etwas mit diesem Menschen und seiner Biografie zu tun, der diese sehr heftige Reaktion zum Ausdruck bringt. Ich finde schon wichtig, auch zu spiegeln, wir sind im Hier und Jetzt, also was weiß ich, 2 Kollegen besprechen etwas. Und plötzlich flippt der eine völlig aus, weil der andere irgendeinen Vorschlag gemacht hat. Dann gibt es ja einen guten Grund auch wieder. Warum flippt der jetzt aus? Das hat was mit seiner Biografie zu tun. Aber durchaus auch zu spiegeln, du, diese heftige Reaktion von dir, die verstehe ich jetzt überhaupt gar nicht.
Okay.
Ne, nochmal klar, wir sind im Hier und Jetzt und wir sind nicht in dem Damals, das muss ich gar nicht sagen.
Aber vielleicht geht's gar nicht, was ich damit meine, ist, vielleicht geht's gar nicht um ein Damals, sondern um ein Passungsproblem. Es kann ja sein, dass diese Reaktion zum Beispiel im Schulkontext, ne, im Kontext von der Organisation Schule, als unangemessen wahrgenommen wird und es in dem Feld, aufgrund der Feldlogik und der Regelsysteme, die es dort gibt, auch so ist. Es kann aber sein, dass dieselbe Reaktion in einem anderen Feld, mit einer anderen Feldlogik, völlig adäquat ist.
Kannst du da zum Beispiel nennen?
Keine Ahnung, also was weiß ich, sagen wir mal, jemand kommt aus einem Sozialpädagogenteam, wo es natürlich ist, Emotionen zu benennen und diese auch zu zeigen, ne, in Form von zum Beispiel einer bestimmten Art von Freude, dass man sich umarmt, dass man also miteinander fröhlich ist und expressiv Emotionen auch zeigt, aber natürlich alles im Rahmen von Professionalität, nicht übergriffig oder so, ne? Und dann in das Feld wechselt und in ein Feld geht, wo die vermeintliche Sachlichkeit, also dass die Verminderung von Emotionen, das wisst ihr, was ich meine? Also dieses, es muss reduzierter reagiert werden, damit es als angemessen wahrgenommen wird. Also was weiß ich, in einem bestimmten Feld der Wirtschaft kommt man dann hin mit so einem Habitus und da ist es aber eher üblich, sehr dezent nur zu zeigen, dass man diese menschlichen Anteile von Emotionen hat. Dann wird diese Person da definitiv Irritationen auslösen.
Dann ist die Gefahr der
So
Individualisierung
ist
sozusagen
es,
groß,
ja.
ja. Ich musste gerade dran, also musste gerade dran denken, gerade so aus dem Bereich der Antidiskriminierung, ja. Also ich werde über immer wieder sozusagen sexistisch oder rassistisch, unterschwellig oder offensichtlich angegangen und irgendwann flippe ich aus und da sagt jemand, oh, das ist aber drüber.
Genau, Mikroaggression über einen langen Zeitraum, ne?
Genau.
Ja.
Aha, ja, okay, jetzt ist es deutlich, ja. Ich musste gerade daran noch ein Beispiel denken, also an in einer Supervision in einer Trauma-Intensivgruppe und eine Sozialarbeiterin, die weinte ständig. Also die immer, wenn die was gesagt hat, egal um welches Thema es ging, fing die an zu weinen. Und da hatte ich auch so unterschiedliche Blickpunkte, wo ich auch dachte, okay, die waren zwar sehr stark bei Gefühlen, aber ich würde sagen, also in der Häufigkeit professionell in der Rolle nicht angemessen die ganze Zeit, auch in der Supervision nicht. Und hatte aber gleichzeitig auch, zumindest, dass dann Ohr aufgeht, ist da was von Sekundärtraumatisierung und Überlastung, dass sozusagen so schnell jemand immer wieder in die Regression kommt. Ja, das ist ja nur eine Hypothese, die sich dann irgendwann bestätigen kann oder nicht. Ja, so und aber auch da habe ich jetzt gerade gedacht, Tina, für das Team war das vollkommen in Ordnung. So, ne? Was dann wieder dagegen sprechen würde, eventuell für Sekundärtraumatisierung, sondern dass sie vielleicht nur eine besondere Rolle im Team hatte, in einer ganz besonderen Art und Weise Emotionen zu zeigen, kann ja sein.
Ja, ich stelle mir die zu, Henning, und dann, wenn das für die alle okay ist, dann scheint es nicht problematisch zu sein. Ich stelle mir die Person dann gerade vor, im Kontakt mit den Personen, die ihr anvertraut sind. Also, was macht die denn? Also, reagiert sie auch im Klientenkontakt so? Das wäre dann schwierig. Also, ne, sie muss ja stabil sein. Also in ihrem Team kann sie das machen, wenn die das auffangen und das alles okay ist. Aber sie muss ja stabil sein im Kontakt mit den Personen, die hilfebedürftig sind, ne, die ihr anvertraut werden. Und wenn sie da aber dann anfängt zu weinen ständig, dann passiert ja so eine Umkehr. Ne, dann muss sich plötzlich der Klient um die Professionelle kümmern oder was passiert dann da? Das halte ich tatsächlich für schwierig.
Ja, und das wäre dann ja tatsächlich auch, ne, also das wäre ja, also die Klienten sind in der Regel hochsensibel auch für die Bedürfnisse von anderen, ja. Und das wäre ja tatsächlich, ist dann für die Klientenbeziehung ein Problem, fürs Team und für die Organisation dann ja irgendwann auch. Ja, weil daran ja auch ganz, also wir wissen ja, dass beispielsweise mein eigenes Bindungsmuster, mein eigener Bindungsstil, mit dem ich auf Klientinnen treffe, sehr entscheidend ist auch für den Hilfeverlauf. Ja, also es macht einen Unterschied, ob ich desorganisiert oder sicher gebunden bin, wenn ich mit traumatisierten Klientinnen arbeite.
Mit allen
So.
Klienten.
Ja,
Ja,
natürlich. Oder
wir
generell
haben
im Menschen.
alle Bindungsthemen und
Genau.
ne,
Ja.
genau.
Ja.
Was ich wichtig finde, vielleicht doch aber nochmal zu betonen, egal in welchem Feld oder Kontext ich mich bewege, ist für den Einzelnen es wichtig, die eigenen Emotionen zu spüren, überhaupt wahrzunehmen, ich bin jetzt ziemlich sauer. Und danach kommt dieses Gefühl von unglaublicher Enttäuschung, zum Beispiel. Und dann zu entscheiden, wie reagiere ich jetzt? Mache ich das hier deutlich? Bin ich gerade in einer Supervisionssitzung oder sitze ich gerade hier in irgendeiner Vorstandssitzung, und muss das irgendwie anders, regeln?
Ja.
Das finde ich wichtig, dieses Abgeschnittensein von den eigenen Gefühlen und sie nicht wahrzunehmen beziehungsweise nicht benennen zu können, das finde ich heikel. Das finde ich vor allen Dingen, wenn man im sozialen Kontext arbeitet, schwierig.
Ja, absolut. Absolut. Und dann auch den Ort einschätzen zu können. Also was geht wo? Also da eine Feinfühligkeit
Ja.
mitzubringen, ne? Ist es jetzt hier im Supervisionskontext, ist es ein vertrauter Ort? Bin ich mit meinen Kollegen schon, also ist das der Rahmen? Bin ich mit denen so vertraut und ist das hier so sicher? Und ne, also kann ich das hier einmal rauslassen?
Ja.
Und wo geht's aber nicht? Also das auch unterscheiden zu können und auch nicht nur unterscheiden zu können in der Theorie, sondern auch praktisch danach handeln zu können. Also das auch wirklich dann nicht zu tun in den Momenten.
Okay, ich hab gerade dran gedacht, also an so ein ganz schwieriges Thema, ja, dass ich auch so aus meiner eigenen Praxis, also wie gehe ich als Team, Organisation damit um? Also ich erinnere mich an ein Beispiel, dass eine Mitarbeiterin in der stationären Jugendhilfeeinrichtung, eine Klientin kommt neu in die Einrichtung und es war der Verdacht sexualisierte Gewalt durch Vater, ja. Und die Mitarbeiterin sagt, mit dem Thema kann ich nicht arbeiten und mit der Klientin und gibt sie sozusagen aus dem Bezug ab. Da habe ich mich, da frage ich mich so, ja und dann? Weil das ist ja nicht die letzte Klientin, die mit so einer Erfahrung in das Team kommt, ja? Also welche Aufgaben hat dann Team, Organisation, Leitung aus eurer Sicht, wenn auch die Mitarbeiterin vielleicht sagt, nee, das mache ich nicht und das mache ich auch in Zukunft nicht?
Ich würde wäre ich in Leitung, ich würde mit der Mitarbeiterin sprechen und sagen, du hast offensichtlich ein Thema. Und das ist, scheint dein, auch dein Thema zu sein. Und meinst du nicht, dass es klug wäre, da mal drauf zu schauen? Also ich stelle dir, was weiß ich, Supervisionssitzungen zur Verfügung. Das Haus bezahlt das. Kümmer dich drum. Wenn du das möchtest, kümmer dich drum. Ich würde dann auch, glaube ich, deutlich sagen, ich kann dir nicht versprechen, dass ich das in Zukunft immer von dir fernhalten kann. Das ist schwierig, für
Ganz
mich, auch
okay.
wenn ich, ja, so würde ich da, denke ich, mit umgehen. Ich würde es als Leitung nicht selber machen, sondern ich würde das in die Hände eines Unbeteiligten,
Also als
geben.
Leitung ist man ja zuständig für das Setting, in dem man ist. Und Sie sagen gerade genau, man muss dafür eigentlich sorgen als Leitung, dass die Arbeit gemacht werden kann, ne? Und die Fürsorgepflicht wahren, indem man sagt, ich nehme hier wahr, also dir geht's vielleicht gerade nicht gut oder hier ist ein Thema, du hast es uns auch gesagt oder so. Aber man ist dann nicht für den weiteren Verlauf zuständig, das bleibt bei der Person. Aber man bleibt zuständig dafür, dass die Arbeitsabläufe gelingen. Richtig? Also die
Ja.
Rollenklarheit ist dann, für dich bin ich nur bis hierhin zuständig und danach nicht mehr. Aber ich bleibe zuständig für diesen Teil. Und ich kann nicht sagen, du brauchst jetzt bestimmte Arbeit gar nicht mehr machen, weil dann hast du hier nichts mehr zu tun, sondern wir müssen dann jetzt überlegen als Organisation, wo innerhalb der Organisation kann man denn, ne, so wie nach diesen Dispositionen dich auch ausreichend gut beschäftigen. Also wo ist ein Platz für dich?
Ja, Entschuldigung,
Ich,
ja.
mir fällt da gerade nämlich auch ein Beispiel noch zu ein. Ich habe ja eine Zeit lang in der ja, in einer Abteilung gearbeitet in der Psychiatrie, wo es um Prävention ging. Wir haben viel mit Führungskräften gearbeitet, die geschult, was passiert eigentlich, wenn Mitarbeitende Auffälligkeiten zeigen, die vielleicht, wohinter vielleicht eine Suchtkrankheit oder eine psychiatrische Erkrankung stecken könnte. Ja, ohne dass die Führungskräfte, die wir dann geschult haben, die sollten eben nicht dazu befähigt werden, das zu diagnostizieren, weil das geht die tatsächlich nichts an. Die sollten nur realisieren, eben, ne, ihr müsst dafür sorgen, dass hier alle geschützt sind. Ja, und in dieser Klinik war es interessanterweise so, dass die eine Mitarbeiterin hatten, die lange auf Station gearbeitet hat und da traumatisiert wurde und da nicht mehr arbeiten konnte. Und die jetzt dann war, weiß ich deshalb, weil die war dann auf der anderen Seite des Flurs mit einer eigenen Tür. Also die hatte eine ganz große Abteilung, das Archiv, und da wurde sie hinversetzt und die hat dann einfach Archivarbeit gemacht. Sonst wäre sie in die Erwerbsunfähigkeit gegangen. Also es gibt manchmal Wege, aber die Organisation muss groß genug sein. Ne,
Ja.
so eine kleine Wohngruppe in einer stationären Jugendhilfe, wo es eine Gruppe gibt, die hat keine Möglichkeiten, diese Kollegin zu versorgen. Das geht dann nicht.
Naja, oder die eben die Möglichkeit, kümmere dich um dein
Ja.
Thema. Schau mal drauf, guck es dir an, und vielleicht ist da dann irgendwann auch ein Haken dran zu machen, das ist bearbeitet oder so. Und das finde ich schon, die Aufgabe hat Leitung, das zu flankieren. Und mit flankieren meine ich stelle dir auch Ressourcen zur Verfügung, damit du dich darum kümmern kannst.
Wenn die Organisation das hergibt, je kleiner, desto
Ja,
schwieriger.
klar.
Und ist auch also ist eine Frage von, aus dem weiter Mosaikstein wäre auch eine Frage von Klarheit bei Einstellung, ne? Also was erwartet dich hier? Was erwarten wir von dir im Rahmen deiner professionellen Rolle auch, ja? Und das Thema auch nicht aus dem Blick zu verlieren, ja? Also wenn ich da ist was anderes, wenn ich als Einrichtung das eh im Blick habe, dass das passieren kann. Und das flankiere, wie auch immer, als wenn das ich, wie gesagt, dieses Thema so gar nicht im Blick habe. Auch die eigene Bi also das ist ja sozusagen, dass die Biografien der Mitarbeitenden eine Rolle spielen, so, ja, sollte ja eigentlich klar sein, ja. Und ich erinnere mich an eine Weiterbildung in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie und der dortige Chefarzt, der war da sehr klar. Der hat gesagt, wenn ich merke, dass Mitarbeitende oder wenn wir merken, dass Mitarbeitende mit bestimmten Patienten an eigene Themen kommen, dann zahlt die Klinik sofort entweder Supervision oder Privattherapie. Und wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich weigert, dann werden die abgezogen vom Patienten.
Also das finde ich total gut, dass du das sagst, Henning. Auch diese Unterscheidung gerade nochmal. Entweder Supervision oder Therapie. Und Sie haben eben diese Unterscheidung auch stark gemacht, ne, Frau Kaper, dass Sie gesagt haben, es gibt Themen, die nehme ich zwar wahr, aber die werden nicht in Supervision bearbeitet. Ne? Also da auch nochmal deutlich diese Grenze zu ziehen. Die gehören in ein anderes Setting. Das finde ich ganz, ganz wichtig.
Finde ich auch wichtig. Auch so Themen wie Sucht. Also Sucht kommt manchmal auch in der Supervision, dass man denkt, da ist vielleicht eine Suchtproblematik dahinter. Ja? Also das Ansprechen, zur Verfügung stellen und dann aber auch sozusagen, jetzt ist was anderes dran. Das spielt aus meiner Sicht ja auch nochmal der Dreieckskontrakt eine Rolle. Ne? Also wie verabrede ich mit der Leitungsebene drüber, wenn solche Probleme deutlich werden in der Supervision in Bezug auf strukturelle oder individuelle Rückmeldungen. Ja, das wäre ja auch ein wichtiges Thema.
Naja, und es wäre auch eine Überforderung der SupervisorInnen, alle Themenbereiche bearbeiten zu können. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wenn man so kompetent ist, so breit sein kann, und das muss ja auch nicht alles in einer Hand liegen. Dafür gibt es Spezialisten.
Ich muss noch eine Frage stellen, Frau Kraper, zum Thema müssen. Ja? Was würden Sie denn aus Ihrer Expertise heraus sagen? Was müssen denn Supervisorinnen, die in Feldern arbeiten, wo Trauma eine Rolle spielt, wissen und können?
Also Sie müssen erstmal ein bisschen was wissen über die, wir haben schon angesprochen, Psychotraumatologie, finde ich unbedingt notwendig. Sie müssen das Konzept des guten Grundes kennen. Sie brauchen sehr viel Wertschätzung, eine mega gute Selbstfürsorge, also gut sich selber achten und auf die Dynamiken, die sich da entwickeln. Sehr transparent arbeiten, finde ich wichtig. Ressourcenarbeit, habe ich auch schon gesagt. Immer wieder auf die Resilienz auch schauen. Und ich finde auch eine Leichtigkeit hineinbringen. Also es darf auch mal Spaß machen, das darf auch mal Freude machen, das kann auch humorvoll sein. Und nicht, wir sitzen da gefangen von traumatischen Einflüssen, sondern ja sowas wie Lebensfreude mitbringen. Und wir dürfen auch lachen gemeinsam, trotz aller Schwere. Ja, so jetzt noch aus dem Stand heraus.
Diesen schönen Satz, wer mit dem Feld Trauma arbeitet, der muss gut essen,
Feste feiern und
wütend putzen können.
Ja, das kann ich. Ich muss gerade an meine Mutter denken. Ja, meine Mutter hat immer Fenster geputzt, wenn die wütend war. Mit ganz lauter Musik dabei.
Ich gucke gerade aus meinem Fenster, ich muss mal wieder. Aber das ist ein anderes Thema. Hast du noch Ergänzungen?
Nein, überhaupt nicht. Also ich fand das jetzt wirklich für mich auch nochmal wirklich sehr interessant. Und ich fand auch, dass wir eigentlich einen ganz guten Faden hatten, ne? Eine Definition, wir haben nochmal klar abgegrenzt, ne? Was ist Trauma, was ist es nicht. Dann diese Teile der Individualisierung, das war mir total wichtig. Die Grenze zu therapeutischen Settings. Also ich finde, wir haben unglaublich viel abgedeckt. Da wird bestimmt noch irgendwas offen sein. Das können uns dann gerne diejenigen, die zuhören, über LinkedIn oder Instagram zuspielen. Frau Kaper, was ich Sie aber am Ende gerne noch fragen möchte, ist, haben Sie Literaturempfehlungen für diejenigen, die zuhören? Also Sie haben zwischendurch einmal von Michaela Huber gesprochen, das Ressourcendiagramm, wenn ich es mir richtig notiert habe. Was fällt Ihnen noch ein? Wo kann man das gut für sich nochmal vertiefen?
Also wenn es um Schule, das ist ja so mein Feld, geht, dann würde ich immer David Zimmermann empfehlen. Ich glaube, der Titel heißt Traumapädagogik in der Schule. Also da kann man alles nachlesen. Und das ist ein kleines Büchlein, aber genau richtig, auch vom Umfang oder mit vielen Fallbeispielen. Das fällt mir jetzt so ganz spontan ein. Für Schule würde ich das empfehlen.
Henning, fällt dir noch ein Buch ein?
Ja, auf jeden Fall. Also von Julia Gebrande, Soziale Arbeit nach traumatischen Erfahrungen. Darauf habe ich mein Traumapädagogik-Seminar aufgebaut. Sehr empfehlen kann ich auch die Bücher von Andreas Krüger, ein Traumatherapeut aus Hamburg. Der hat viele Bücher auch für Kinder und Jugendliche geschrieben.
Unbedingt. Powerbook. Ja.
Genau, die Powerbooks, das verlinken wir auch nochmal. Es gibt auch eine sehr schöne Dokumentation von Andreas Krüger. Die müsste noch in der ARD-Mediathek sein, wie Kinder wieder lachen lernen, würde ich sehr empfehlen. Und alle Sachen, die mir sonst noch einfallen, würden wir dann verlinken. Michaela Huber hat viele gute Sachen geschrieben. Denn gleich der Hinweis an dieser Stelle, dass es da ja kritische Diskussionen um sie gerade gibt in der Fachwelt, das sei an dieser Stelle nochmal angemerkt. Vererbte Narben fällt mir noch ein. Auf YouTube, da geht es um transgenerationale Traumata.
Da würde ich auch die Bücher von Sabine Bode empfehlen.
Sabine Bode, Kriegskinder.
Ja, das sind ja mehrere Bände. Total spannend und super gut zu lesen.
Ja, Kriegsenkel habe ich gelesen, da habe ich mich sehr angesprochen gefühlt. Ja. Mir fällt eins noch ein, das heißt Traumasensible Supervision, das ist von Handke und Görges 2012. Da gibt es nochmal so die ein oder anderen Hinweise. Da ist bestimmt nicht alles so umsetzbar, wie es drinsteht, aber kann man mal anlesen. Genau.
Ach, und eine Filmempfehlung habe ich noch. Stiller Kamerad auf Netflix. Da wird Traumatherapie mit Pferden gemacht, mit einer Traumatherapeutin, mit Soldaten und Soldatinnen, die unter posttraumatischen Belastungsstörungen leiden, bei denen bisher alles sozusagen versagt hat. Sehr, sehr empfehlenswert. Gibt es auf Netflix umsonst gerade und ansonsten, glaube ich, bei Amazon kann man das auch. Gut, Frau Kaper, vielen, vielen Dank. Wir sind am Ende unserer Sendung.
Das ist sehr schade.
Ja, Tina, vielen lieben Dank dir.
Sehr gerne, wie
Ja,
immer.
wieder mal. Wir bedanken uns wie immer beim Team Medienpraxis der Universität Bielefeld an alle, die uns zugehört haben. Wir freuen uns über Kommentare, Kritik, Fragen und so weiter als Diskussionsanstöße und hören uns im nächsten Monat erneut. Bis dahin.
Ciao, ciao.